Wie bewerten Sie denn aus Sicht eines Nebenklageanwaltes das bisherige Plädoyer der Bundesanwaltschaft, so wie es bislang verlesen werden konnte?
Insgesamt, also in Teilen sind da natürlich, das muss man vielleicht auch dazu sagen, Dinge sind drin, die wir auch teilen können. Also gerade die Darstellung, warum sich die Anklagevorwürfe gegen diejenigen, die hier auf der Anklagebank sitzen, also bisher haben die sich ja mit Zschäpe und Wohlleben und Schulze, die die Waffe besorgt haben, befasst, warum die Anklagevorwürfe gegen die bestätigt sind, dem können wir uns durchaus anschließen, das sehen wir auch so. Was wir allerdings teilweise enttäuschend und teilweise auch, ehrlich gesagt, ein bisschen widerlich finden, ist die Art und Weise, wie mit der Frage umgegangen wird, ob das denn alles war, ob sozusagen diese drei Personen, Zschäpe und Mutlos und Bönhardt und die paar Unterstützer, die hier auf der Anklagebank sind, sozusagen alles sind. Und wenn die Bundesanwaltschaft dann eben in ihrem Einleitungsstatement von Bundesanwalt Dr. Diemer, sozusagen dem Leiter des Teams, eben sagt, also wer da jetzt noch Fragen stellt nach weiteren Unterstützern und so weiter, das sei ein Irrlicht, das sei Fliegengesumme in den Ohren. Und wenn dann seine Kollegin Greger eben sagt, die Existenz von rechten Hintermännern an den Tatorten, die einige Rechtsanwälte ihren Mandanten offensichtlich versprochen hatten, habe sich nicht bewahrheitet, dann stößt das bei uns doch auf Empörung, dass hier also versucht wird, so eine Schlussstrichgeschichte zu machen und zu sagen, ja, der NSU ist jetzt ausermittelt, mehr gab es da nicht, obwohl eben klar ist, es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass es da weitere Unterstützer gegeben haben muss, dass es möglicherweise auch Unterstützer mit Wisser an den Tatorten gegeben haben muss und diesen Hinweisen ist halt einfach nicht nachgegangen worden und dann kann man das eben am Ende dann auch nicht beweisen.
Über die Art und Weise, wie da die Bundesanwaltschaft gegenüber den Nebenklageanwälten, Anwältinnen auftritt, haben Sie im offenen Brief auch geschrieben, dass das eine Diffamierung sei, nämlich wie da der Umgang ist mit der Nebenklagevertretung, aber auch mit Journalisten und überhaupt mit all denen, die eben nicht die Sichtweise der Bundesanwaltschaft teilen, dass es nur dieses Kerntrio gegeben habe. Die Bundesanwaltschaft, die meint ja, die Ermittlungen hätten gezeigt, es geben keine Unterstützer an den Tatorten und aus Sicht der Nebenklage wiederum, und so steht es auch im offenen Brief, hat aber die Bundesanwaltschaft und auch das Bundeskriminalamt nicht alles getan, um weitere Unterstützer insbesondere an den Tatorten zu ermitteln. Das hat ja auch der zweite Untersuchungsausschuss des Bundestages mit deutlichen Worten festgestellt. Was hätte denn da aus Sicht der Nebenklage durch die Bundesanwaltschaft und das Bundeskriminalamt konkret noch untersucht werden müssen? So als Beispiel.
Ich bin jetzt kein Polizeibeamter, aber naja, also wir haben an einigen Tatorten haben wir tatsächlich Punkte gehabt, wo es sogar konkrete Aussagen gab, von denen ich nicht weiß, ob sie denn zutreffend sind oder nicht, von möglichen Treffen bestimmter Angehöriger von Neonazi-Szene-Organisationen mit auch Mutlos und Bönhardt, dem hätte man zum Beispiel nachgehen können. Man hätte auch einfach grundlegend mal fragen müssen, was gab es denn vielleicht für Orte in der Nähe von auch von Tatorten, die sozusagen für die Neonazi-Szene relevant sind. Wen gab es denn? Man hätte sozusagen die verschiedenen Listen, die beim NSU gefunden wurden, auch mit Kontaktpersonen mal abgleichen können mit Tatorten und so weiter. Also letztlich, ja, das ist immer ein bisschen schwierig im Nachhinein zu sagen, was wäre sozusagen rausgekommen oder was hätte man konkret machen müssen, weil so eine Ermittlung sich dann natürlich auch weiterentwickelt. Aber der Punkt ist eben tatsächlich, dass der Frage zu den verschiedenen Tatorten, wer könnte denn da zum Beispiel mitgewirkt haben, wer war da Bekannter, wer hatte sozusagen Kontakt zu Angehörigen des NSU, letztlich eben gar nicht nachgegangen wurde, wie ja der Untersuchungsausschuss eben auch festgestellt hat. Der hat also mit, ich glaube, irgendwie 14 Beweisbeschlüssen umfangreiche Fragen an Generalbundesanwaltschaft und BKA gestellt zu den Ermittlungen und so weiter und hat eben da, Zitat, unbefriedigende Antworten bekommen, weil sich eben gezeigt hat, dem ist man gar nicht nachgegangen.
In dem offenen Brief steht nun einerseits drin über das Schlussplädoyer der Bundesanwaltschaft, dass es da zu diffamierenden Aussagen gegenüber beispielsweise der Nebenklagevertretung kam. Da steht aber auch drin, dass die Bundesanwaltschaft auch Nachfragen von Nebenklageanwälten und Anwältinnen blockiert habe, wenn es zum Beispiel um Akteneinsicht geht. Da fragt man sich ja auch, wie ernst auch so die Nebenklage im Prozess genommen wird und damit auch die Perspektive der Opfer.
Ja, das fragt man sich. Genau, also das eine Thema ist der Versuch, den wir an mehreren Stellen gemacht haben, Akteneinsicht zu bekommen in Ermittlungsakten, die laufenden Ermittlungsverfahren gegen vermutliche Unterstützer betreffen. Also es gibt, ich weiß es nicht auswendig, ich glaube ungefähr so ein knappes Dutzend Ermittlungsverfahren gegen Leute, denen halt vorgeworfen wird, zum Beispiel Wohnungen zu besorgt haben für die Kernmitglieder des NSU und dergleichen. Und diese Ermittlungsakten werden aber schlicht nicht offengelegt. Also auch dann, wenn relativ konkrete Hinweise sich ergeben, dass eben etwa ein Neonazi, der beschuldigt wird, eine Waffe beschafft zu haben, möglicherweise eben dann damit eine Raubtat, die begangen wurde durch den Böhnhardt und Mundlos und einen weiteren Unterstützer, sozusagen damit vorbereitet hat. Auch dann wird Akteneinsicht in solche Akten verwehrt. Wir wissen also nicht, was der Stand in diesen Verfahren ist. Wir haben die starke Befürchtung, dass irgendwann, nachdem wir hier in München ein Urteil bekommen haben, die schlichtweg einfach alle eingestellt werden. Und auch im Strafverfahren in München selber war es so, dass alle Anträge aus der Nebenklage, die darauf hinausliefen, eben dieses Thema, wie weit war denn das Netzwerk von Unterstützern, Mitwissern, Tippgebern, die darauf hinauslaufen, von der Bundesanwaltschaft blockiert wurden, in dem Sinne, dass sie eben in der Stellungnahme ans Gericht dazu aufgefordert hat, dass diese Anträge abzulehnen, was das Gericht in den meisten Fällen ja dann auch gemacht hat. Genau. Insofern ist natürlich schon die Frage, ja, wie ernst werden die Interessen der Opfer und Hinterbliebenen genommen? Die Frage kann man auch an einem ganz anderen Punkt nochmal festmachen, nämlich wie werden denn deren Erlebnisse auch, wie sie erlebt haben, was mit den Ermittlungen passiert ist? Also die Ermittlungen, die sich in den meisten Fällen ja jahrelang erstmal gegen die Opfer und Hinterbliebenen selbst gerichtet haben. Wie wird das denn gewürdigt? Und wenn man sich jetzt die Schilderung etwa der Morde, der sogenannten Ceska-Serie der rassistischen Morde im Plädoyer der Bundesanwaltschaft anhört, dann ist das letztlich eine weitgehende Wiedergabe dessen, was in der Anklage drin steht. Aber was denn die Folgen auch für die Familien waren und was auch die Folgen für die Familien waren durch diese Ermittlung, das wird auch an der Stelle ausgespart.
In dem offenen Brief, den Sie da mit anderen Nebenklageanwälten und Anwältinnen verfasst haben, da machen Sie auch fest, dass Sie da von zwei zentralen Motiven ausgehen, die die Bundesanwaltschaft verfolgt, wenn die Bundesanwaltschaft eben an der These vom isolierten Trio festhält, trotz genau dieser entgegenstehender Hinweise und wenn die Bundesanwaltschaft so viele offene Fragen auslässt. Welche zentralen Motive sind denn das, die Sie da in dem Agieren der Bundesanwaltschaft sehen?
Ich glaube, zum einen ist das einfach so ein bisschen Staatsräson, dass wenn es nur drei Mitglieder des NSU gab, dann ist mit dem Verfahren in München das ganze Thema abgeschlossen. Da muss man sich damit nicht weiter befassen. Da muss man sich nicht damit befassen, dass das, was der NSU gemacht hat, letztlich Ausdruck dessen war, von Strategiepapieren und so weiter war, die damals in der größeren Nazi-Szene kursiert sind. Da muss man sich nicht damit befassen, dass es eine Tradition von Nazi-Terror seit dem Ende des historischen Nationalsozialismus in der Bundesrepublik gibt, wo immer wieder Netzwerke, Zellen sich gefunden haben, die eben auch bis hin zu Mordanschlägen und Bombenanschlägen gehandelt haben. Und dann muss man sich auch nicht mit der Frage befassen, angesichts der Dichte von V-Leuten in diesem Umfeld um den NSU, sowohl in Thüringen als auch dann später in Sachsen, wie kann es sein, dass keine Verfassungsschutzbehörde in der Lage war, hier sozusagen mal einen Hinweis zu geben, der zum Auffinden der drei Kernmitglieder und damit letztlich auch zum Verhindern dieser Taten geführt hätte.
Und wenn wir jetzt anschauen, was es für eine Resonanz auch auf Ihren offenen Brief gibt und damit auch eine Diskussion darüber, wie Ihre Kritik auch da aufgefasst wird, angenommen wird, da gibt es jetzt aktuell in dem Megazin, in der Online-Ausgabe des Megazin, einen Artikel von dem Rechtswissenschaftler Dr. Oliver Harry Gerson von der Uni Passau. Und der geht auf Ihren offenen Brief ein und meint, dass es nachvollziehbar ist, dass da die Kritik von der Nebenklage eben kommt, wenn man eine lückenlose Aufklärung erwartet. Und die wurde ja auch versprochen. Aber Autor dieses Textes meint, dass das Strafverfahren überfordert wäre, genau mit dieser lückenlosen Aufklärung. Denn er meint, der Prozess ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einem großen Komplex und dass es immer wieder die Frage gibt, was ein Strafverfahren leisten soll und was ein Strafverfahren tatsächlich leisten kann. Und er schreibt auch, wer fordert, dass ein Strafverfahren umfänglich alle Hintergründe des Untergrundes aufdeckt, der überfordert ist. Vielleicht wirkt das auf den ersten Blick befremdlich, aber es zeigt auf, dass für die Erzählung NSU ein einzelnes Verfahren nicht ausreichen kann und dass es da nicht allein Aufgabe der Justiz sei, den Konflikt zu befrieden. Was antworten Sie auf diese Darstellung von Dr. Oliver Harry Gerson?
Das ist in Teilen vom Ausgangspunkt her natürlich richtig. Ein Strafverfahren kann das den NSU-Komplex insgesamt nicht aufklären. Deswegen ist es auch richtig, dass es in jedenfalls vielen der betroffenen Bundesländer und auch im Bundestag eben entsprechende parlamentarische Untersuchungsausschüsse gab. Zum einen finde ich aber diese Kritik, die ja in unterschiedlicher Form immer mal wiederkommt, die Nebenklage verwandelt oder möchte den NSU-Prozess in eine Art Superuntersuchungsausschuss verwandeln, in der Form eben auch nicht richtig. Denn wir haben es hier mit einer Anklage zu tun, wo es um die Existenz und die Taten einer terroristischen Vereinigung geht. Und eine terroristische Vereinigung besteht natürlich aus Mitgliedern und Unterstützern. Und da ist es auch für die Frage, wie verurteile ich diejenigen, die jetzt ganz konkret als Mitglieder und Unterstützer angeklagt sind, relevant, wie groß und wie gefährlich war denn diese Vereinigung? Das ist zum Beispiel ein so ein Punkt. Und auch die Frage von staatlicher Mitverantwortung, also die Frage, sind hier bestimmte Taten quasi unter dem Auge des Staates mehr oder weniger? Also wir behaupten ja nicht, dass die das in irgendeiner Form gesteuert hätten, wie es da so Verschwörungstheorien gibt. Aber es ist eben schon die Frage, wieso wurde das nicht verhindert? Wieso wurde hier nicht eingegriffen? Wieso wurden Kenntnisse der Verfassungsschutzbehörden auch zum Beispiel nicht an Polizei weitergegeben? Und also solche staatliches Mitverantwortung durch Nichtverhindern von Taten, auch das gehört in ein Strafverfahren. Das wird in anderen Strafverfahren mitunter dann von der Verteidigung aufgebracht. Das machen halt hier wir. Genau. Insofern, es ist natürlich richtig, dass der Prozess nicht das gesamte Thema NSU behandeln kann. Deswegen ist natürlich die Bundesanwaltschaft neben ihrem Verhalten hier im Prozess auch dafür zu kritisieren, dass sie zum Beispiel anscheinend auch dem Untersuchungsausschuss nicht so richtig Antworten auf seine Fragen gegeben hat. Aber ich glaube, dass eben diese Themen allgemein, wie groß war denn das Unterstützernetzwerk des NSU und auch wie ist das Verhalten von staatlichen Behörden insoweit zu bewerten, durchaus in diesen Prozess reingehören.
Wenn wir jetzt darauf blicken, wie es dann weitergehen wird nach der Sommerpause im NSU-Prozess, da wird die Bundesanwaltschaft ja die Plädoyers dann auch fortsetzen und dann sind die Anwälte und Anwältinnen der eben mehr als 80 NebenklägerInnen an der Reihe, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Wie werden sich da diese Plädoyers unterscheiden, beziehungsweise was haben Sie da auch mit weiteren Nebenklageanwälten und Anwältinnen geplant?
Ja, es wird in einem ganz großen Umfang natürlich genau um diese Themen gehen, die jetzt auch an der Stelle fehlen. Also es wird um die Frage gehen, wie ist das mit dem Netzwerk des NSU gewesen? Es wird um die Frage des staatlichen Verhaltens und des Verhaltens insbesondere der Verfassungsschutzbehörden gehen. Es wird auch um die Ermittlungen nochmal gehen. In der Kolbstraße ist das ja so als die Bombe nach der Bombe bekannt, dass also nach dem Anschlag eben da noch Ermittlungen und auch letztlich Presse sich eben gegen die Geschädigten dieses Anschlags gerichtet haben. Auch darum wird es gehen. Und genau, insofern wird unser Plädoyer in großen Teilen sich mit genau diesen Leerstellen oder sogar diesen verweigerten Themen aus dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft befassen.
Der Prozess geht jetzt nun zu Ende. Das heißt, die Ermittlungen, die sind da erstmal für den Prozess abgeschlossen. Und da kann man dann erst einmal dafür sagen, was gefehlt hat. Aber die Frage ist ja, was gibt es für einen Umgang danach? Was meinen Sie, was ist nötig, um diese offenen Fragen noch aufzuarbeiten? Was braucht es dafür und wie kann man das einrichten?
Also ich glaube, einige von diesen konkreten offenen Fragen, ja, zum Thema Unterstützer in konkreten Orten oder so, die werden vielleicht auch nicht mehr aufzuarbeiten sein. Wir haben jetzt seit der Selbstenthandlung des NSU, jetzt sind jetzt bald 6 Jahre vergangen, in denen sowas hätte ermittelt werden können. Irgendwann ist vielleicht so eine Ermittlung dann auch ebenfalls aus einer anwaltlichen oder auch zivilgesellschaftlichen Sicht nicht mehr möglich. Ich glaube, wichtig ist dann eine gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung, die weitergehen muss und die eben sich auch nicht nur auf den NSU jetzt als solchen beziehen muss, sondern insgesamt auf auch das, was an Naziterror, an Anschlägen auf Geflüchtete und ihre Unterkünfte und dergleichen in den letzten Jahren passiert ist. Es gibt ja diese Rede von der Generation Hoyerswerda, also der Generation von damals jungen Neonazis, die in Hoyerswerda als erstes Mal gemerkt haben, dass sie mit Gewalt staatliches Handeln, insbesondere im Thema Asyl, beeinflussen können. Also wo sie einfach mit Gewalt erreicht haben, dass Geflüchtete aus der Stadt gebracht wurden von den Behörden. Und diese Generation Hoyerswerda ist natürlich jetzt immer noch aktiv und die steht teilweise auch im Hintergrund von diesen sogenannten Protesten gegen Geflüchtete und dergleichen. Und sich diesem Thema zu widmen und sich allgemein dem Thema von neonazistischen Gewalttaten und aber auch von Rassismus insgesamt zu befassen, das ist, glaube ich, eine wesentliche Folgerung aus dem ganzen NSU-Komplex, auch wenn wir eben einzelne Details jetzt von dem, was der NSU war, möglicherweise nicht werden aufklären können.